On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Bayernfrauen sind deutscher Fußballmeister, die Bayernherren noch nicht zumindest. Dazu gibt es heute über viele Weltrekorde und WM-Normen in der Leichtathletik zu sprechen. Und die Eisbären Berlin sind jetzt auch Eishockeymeister. Das alles und noch viel mehr in Folge 274 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und diesmal einen wunderbaren guten Abend, kann man schon sagen, an David.
Ja, hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne, die diese Woche auf uns wartet und natürlich auch den Sport, den es in dieser Woche zu besprechen gibt. Das tun wir nächste Woche, weil heute beschäftigen wir uns mit dem Sport aus den vergangenen Tagen. Wie immer bei On the Pitch, also gibt es kompakt zusammengefasst alles, was aus den verschiedensten Disziplinen und Sportarten so angefallen ist, in Anführungszeichen. Wir haben heute ganz viele Kurznews für euch vorbereitet. Es geht außerdem um Leichtathletik, Eishockey, hast du bereits angesprochen, die Snooker-WM, Tennis, wenn dank Stromausfall gespielt werden kann, Handball, Hochspannung sowieso immer, Basketball, Radsport, Darts, Motorsport und heute mal mit zweigeteiltem Fußball, weil sowohl international mit der Meisterschaft des FC Liverpool zum Beispiel, als auch auf deutschem Boden mit 16.000 Regionalliga-Auswärtsfans in Gladbach und viele weiteren gibt es genug zu besprechen, Benny. Aber wir starten rein mit Frauenvolleyball und da müssen wir eine Geschichte von letzter Woche natürlich fortführen.
Ja, ganz genau, denn wir haben jetzt tatsächlich beim Frauenvolleyball den deutschen Meister gefunden. Im Playoffs-Finale setzte sich am Ende die SSC Palmberg Schwerin durch und das sogar ohne Satzverlust. Kämpften sich ja schon ohne Satzverlust in das große Finale und im Finale schlugen sie dann auch den Dresdner SC mit 3-0, obwohl die letzte Partie zwischenzeitlich 1-2 in Rückstand geriet. Ja, behielten sie am Ende trotzdem den kühlen Kopf und sind damit somit das erste Mal seit 2018 wieder Meister. Insgesamt der 13. Titel schon für die Schwerinerinnen, also die Erfolgsgeschichte des Vereins scheint weiterzugehen und ja, durchaus beeindruckend. Halbfinale und Finale 3-0 in Sätzen, wow.
Ja, genau, so kann man das unterschreiben. Die Herren sind übrigens noch mittendrin in der Finalserie, da werden wir dann in den kommenden Episoden noch drüber sprechen. So, dann kommen wir zu einer kleinen Ausnahme, weil wir nachher schon einen Leichtathletik-Block haben, mache ich die Kurznews dazu, die eigentlich hier gar nicht hingehört, aber natürlich trotzdem in unser Themenblock ganz gut reinpasst. Der Themenblock ist nämlich Normerfüllung. Das ist unter anderem im Schwimmen gerade ganz großes Thema. Ganz viele Schwimm-WM-Normen sind unter der Woche geschwommen worden. Dazu muss man nicht zwingend Weltrekorde von Paul Biedermann brechen. Trotzdem hat das beim DSV ganz gut funktioniert in den letzten Tagen. Dazu guckt gerne mal rein beim Deutschen Schwimmverband auf dem Insta-Account. Da wird immer sehr, sehr gute Arbeit geleistet und da bleibt ihr immer up to date. Und die News aus der Leichtathletik, die auch mit WM-Normen zu tun hat, betrifft natürlich die Titelkämpfe in Tokio im Olympiastadion, das ja dann im Gegensatz zu Olympia auch mit Zuschauern gefüllt sein wird und betrifft die Sprinterin Nummer 1 in Deutschland, Gina Lückenkämper. Letztes Jahr beim E-Staff ja bereits richtig gut unter 11 Sekunden die 100 Meter absolviert und jetzt das erste Mal auch wieder über ihre gar nicht mal so wichtige Strecke, die 200 abgeliefert. Das erste Mal seit 2016 unter 23 Sekunden und mit 22,77 auch da jetzt die WM-Norm in der Tasche.
So ist es, da die WM-Norm in der Tasche und bei einer ganz anderen Europameisterschaft diesmal konnte dafür eine Judoka aus Deutschland mal wieder glänzen, das erste Mal seit 48 Jahren mittlerweile, jetzt ist der Golddurst endlich gestillt und diesmal ist es Seiya Ballhaus, die am Ende sich durchsetzt, konnte ja das erste Mal im EM-Gold seit 1900, ich glaube, jetzt habe ich das Jahr sogar gar nicht rausgeschrieben.
Das erste Mal seit 1977, glaube ich. Ne? Leichtgewicht-Gold, also in der Gewichtsklasse.
Genau, Leichtgewicht-Gold. Und das Interessante ist ja, ihre Schwester ist ähnlich erfolgreich gewesen. Lange Zeit war sie eben, also Saya Ballhaus, im Schatten ihrer Zwillingsschwester Mascha. Die hat ja schon tatsächlich ja, eben Bronze angefahren. Und jetzt ist es tatsächlich die Zwillingsschwester von ihr wiederum, die das erste Gold bei einer Europameisterschaft einfährt. Also eine Familie im Medaillenrausch, kann man glaube ich sagen. Und ja, auf jeden Fall eine Klasse für sich. Tolle Geschichte, dass auch da die Deutschen mittlerweile ganz oben mit dabei sind.
Ja, läuft auch noch ganz gut weiterhin. Die EM in Montenegro gab auch sogar noch weitere Medaillen für das deutsche Team. Wir kommen zu Chiara Klug, ein Name, der uns allen auch gar nicht mal so viel gesagt hat, aber das soll sich auf jeden Fall in den kommenden Jahren ändern. Das ist eine Gewichtheberin und zwar nicht irgendeine, sondern eine, die ein großes Ziel hat. Olympische Sommerspiele in Los Angeles 2028 und sie ist zudem noch eine ehemalige Nachwuchshoffnung im Alpinski und hat jetzt bei den Europameisterschaften im Gewichtheben ihr EM-Debüt gefeiert und dort gleich zweimal Silber und einmal Bronze abgesahnt. Also Chiara Klug, ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Und wir drücken die Daumen, dass es dann klappt mit LA 2028, dass sie da dabei ist. Benni, auf der anderen Seite müssen wir jetzt aber auch noch über einen sprechen, über den wir gerne sprechen, der aber garantiert in Los Angeles nicht mehr aktiv mit dabei sein wird.
So ist das und der ganz viele letzte Male gerade in diesen Wochen durchlebt, weil jetzt hat er sein letztes Heimspiel tatsächlich vollendet. Es handelt sich um Timo Boll, die absolute Tischtennis-Legende aus Deutschland. Am Ende erfolgreich gewesen mit 3-2 mit seinem Düsseldorfer Team gegen den TSV Bad Königshofen. Genau, damit sind die Düsseldorfer auch für das Playoff-Finale qualifiziert. Das findet dann ja Mitte Juni in Frankfurt statt. Also auch da wird es ein weiteres letztes Mal von Timo Boll geben. Ich glaube, jetzt sind es noch 2 Spieltage und eben auch die Champions League steht noch an. Das Finale logischerweise und eben die Champions League steht noch an, wo er auch noch tatsächlich spielen wird. Also ja, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, um Timo Boll mal live zu sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das natürlich aus, weil ja, so ein Mann tritt nicht alle Tage ab. Wir gucken natürlich auf seine Karriere nochmal, wenn es dann wirklich soweit ist und er sein Karriereende vollzogen hat.
Absolut. Also denkt nicht nur alle an Thomas Müller, wie es ja oft in diesen Tagen getan wird, sondern vergesst uns den Odenwälder Timo Boll nicht. Genau. Dann machen wir kurz weiter mit Leichtathletik-Neuigkeiten. Generell hatte ich ja eben schon angedeutet und zwar mit Weltrekorden. Und da gibt es einen und der ist ja besonders kategorisiert im Marathon bei den Frauen. Es gibt Women-Only-Records, also in Marathonrennen, die nur für Frauen angeboten werden. Und da hat Tix da Seffer in London jetzt den Weltrekord für eben diese Kategorie um gleich 26 Sekunden verbessert. Die 29-Jährige ist da in 2:15:50 schneller gewesen als Perez Chipchichia, die 2:16:16 im vergangenen Jahr gebraucht hat. Ist für die ehemalige Weltrekordhalterin jetzt in London Platz 2 gewesen und Rang 3 hat Sifan Hassan belegt, die ja bei Olympia noch die Goldmedaille gewinnen konnte. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass es in gemischten Rennen auch schon mal schnellere Rennen gegeben hat. Bei den Frauen liegt der Weltrekord da bei 2:09:52. Und dann, natürlich gibt es dann noch weitere Neuigkeiten. Und da schöne Grüße an ARD und ZDF. Ihr habt Highlight-Rechte der Diamond League gekauft, wenn ich richtig informiert bin. Sportdeutschland TV, da könnt ihr euch den Turnierpass kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das Rabattangebot noch gilt. 50 statt 60 Euro dafür die ganze Saison. Das erste Meeting in China hat stattgefunden, in Xiamen. Und Amo Duplantis war am Start. Noch keine 6 Meter, aber trotzdem mal das Ganze eingesackt als Erfolg zum Start in die Saison, aber die größere Headline war Carsten Warholm, der norwegische Hürdenläufer, der eine neue Weltbestleistung aufgestellt hat, über die selten gelaufene 300 Meter Hürdendistanz 33,05 Sekunden und hat da seine eigene 4 Jahre alte Bestmarke um 21 Hundertstel geknackt. Als nächstes macht die Diamond League bereits am 3. Mai dann Station in Shanghai. Ansonsten, ja, gehen die ganzen Marathons los. Also in unserem Umfeld haben wir oft schon drüber gesprochen, die ganzen Halbmarathon- und Marathonveranstaltungen. Jetzt am Sonntag war auch zum Beispiel London. Mal gucken, ob die 2-Stunden-Marke noch irgendwann fällt dieses Jahr. Also da ist für einiges gesorgt und wir machen noch zu mit einem Weltrekord aus Herzogenaurach, dem Adidas Home Base Ort ja quasi. 10 Kilometer, auch da Women's Only Race für Agnes Jebet, dort eine neue Weltbestmarke. 29 Minuten, 27 Sekunden. Und jetzt zum Eishockey mit den Eisbären.
Mit den Eisbären, denn sie haben es am Ende tatsächlich brutal geschafft, die Kölner Haie zu dezimieren in diesem großen Playoff-Finale. Wir hatten am Anfang der Playoffs ja schon gesagt, vielleicht wird es doch spannender, als man dachte, weil sich die Kölner Haie dann ja auch zum 1-1 zurückgekämpft haben in Spielen, bei diesem 2-1-Sieg in Verlängerung in der zweiten Partie, nachdem die Eisbären ja das erste Spiel 5-1 gewonnen hatten. Aber irgendwie haben es die Kölner Haie mit diesen 0-7-Niederlagen. Wir hatten ja schon im Halbfinale darüber gesprochen, ich glaube, es war gegen Ingolstadt, wo man auch ein 7-0 relativ früh einfahren musste, ein 0-7 einfahren musste gegen Ingolstadt aber am Ende trotzdem sich eben über die lange Distanz durchgesetzt hat und in dieses Finale eingezogen ist. Aber ja, David, was soll ich sagen? Er hagelte 3:0-7 Niederlagen in Folge gegen die Eisbären. Zweimal davon in Berlin, einmal davon in Köln. Das ist wirklich, also eine Dominanz der Eisbären. Natürlich, sie waren der große Favorit in diesem Finale. Die Haie waren da definitiv der Außenseiter generell, dass sie überhaupt in das Finale eingezogen sind. Aber dass es dann wirklich 0-7, 0-7, 0-7 in den letzten drei Spielen ausgeht, boah, das haben sich wahrscheinlich nur die Eisbären in Berlin so gewünscht.
Ja, das war am Ende dann doch wirklich eine ganz eindeutige Angelegenheit und aber tatsächlich auch wieder eine richtig coole Serie. Also gerade für die Haie, für die war es ja schon ein Riesenerfolg, überhaupt in diese Finalserie zu kommen. Natürlich träumt man dann davon, das Ding auch zu holen als Außenseiter. Grüße an Arminia Bielefeld an der Stelle. Ja, das war eine coole Stimmung, sowohl in der Lanxess Arena als auch bei den Spielen in Berlin. So, glaube ich, trotzdem eine Serie, die an die man sich erinnern wird, natürlich auch, weil die Eisbären Berlin das Ganze Tobi Eder widmen, dem verstorbenen Ex-Nationalspieler, der ja auch lange bei den Eisbären mitgespielt hat und dann auch gleich gesagt wurde, ja, die Meisterschaft ist für Tobi. Wir haben auch hier im Podcast ja lang und breit darüber berichtet. Da wurde zu Recht dran gedacht, dass natürlich auch noch dazu. In der DL2 geht es auch um den Aufstieg in der DL. Da können wir natürlich auch nochmal ein kurzes Update geben, wie es da in der Finalserie aussieht. Die läuft nämlich noch. Und zwischen den Ravensburg Tower Stars und den Dresdner Eislöwen geht es da am Dienstagabend tatsächlich in das alles entscheidende Spiel Nummer 7, nachdem Ravensburg die Serie wieder auf 3-3 stellen konnte. Und Benny, gute Neuigkeiten gibt es unterdessen auch von der Nationalmannschaft. Die ist ja mitten in der WM-Vorbereitung. Die WM startet am 10.05. gegen Ungarn. Oft erwähnt, nur noch ein Testspiel ist zu gehen am 4.05. Gegen die USA. Und jetzt hat man zweimal in der Woche gegen Österreich gespielt. Und da hat man unter anderem gemerkt, dass mit einem NHL-Torwart hinten drin, Philipp Grubauer sein Name, durchaus was zu machen ist. Denn der hat einiges hinten rausgefischt. 3-2 und 5-0 gegen Österreich, die Siege der Nationalmannschaft.
Ja, man, ich würde sagen, schleicht sich in Richtung Turnierform, die man sich, glaube ich, auch erwünscht hatte. Wir hatten ja auch über die Partien, ich glaube, gegen Tschechien war es berichtet, wo man da als deutsches Team ordentlich auch Haue bekommen hat. Aber offensichtlich hat man doch auch die ein oder andere Lehre aus dieser harten Niederlage damals gezogen. Genau, aber so viel, glaube ich, zum Eishockey erstmal.
Ja, genau. Also NHL-Playoffs haben angefangen, Leon Dreiseitel da mit einem wichtigen oder einen guten Auftritt auch für die Edmonton Oilers, aber da gucken wir dann in den kommenden Wochen nochmal drauf. Dann machen wir weiter mit einem Event, das irgendwie in der Berichterstattung natürlich auch, außer bei den lieben Kollegen von Eurosport, viel zu kurz kommt. Die Snooker-WM im Crucible und einige große Namen sind ja noch dabei, während andere, Benny hat in der letzten Woche schon davon berichtet, ja schon früh rausgeflogen sind. Und die Frage Nummer 1 lautet natürlich, was macht denn unser Ronnie O'Sullivan?
Oh, das sieht verdammt gut aus. Wir hatten ja berichtet, er hat lange Pause gemacht seit dem letzten Jahr der vergangenen Snooker-WM. Und ja, es ist beeindruckend, wie stark der hier bei dieser Snooker-WM bisher aufspielt. Es sieht gut aus mit der Mission Viertelfinale. Er führt nämlich gerade in Runde 2 oder also im Achtelfinale mit 12-4 gegen den Chinesen Pang Yongshu. Also ja, wirklich sehr, sehr starkes Spiel bisher von Ronnie O'Sullivan, was er schaffte. Zuvor ja auch Ellie Carter seinen Konkurrenten 10-4 geschlagen. Also sehr deutliche Siege für Ronnie O'Sullivan, The Rocket, wie man ihn ja nennt. Übrigens, der ist ja auf Kurs, 8. WM-Titel. Und das hat noch niemand in der Modern Era des Snookers seit den 2000ern geschafft, diese 8 WM-Titel von diesen aktiven Spielern aktuell. Das wäre sensationell, wenn er das packen würde. Aber natürlich ist da echt noch ein langer Weg zu gehen. Wir alle kennen diese Formate, wie lang die Spiele hier werden. Das geht dann ja über mehrere Sessions, auch über mehrere Tage dann, wenn es auf das Ende des Turniers zugeht. Und es warten jetzt auch echt Hammer-Matches auf uns. Also Ronnie O'Sullivan ist die eine Partie, die noch fertig gespielt werden muss im Achtelfinale, aber auch Luca Bressel, der Belgier, führt ja aktuell noch 12-4 gegen den erfahrenen Chinesen Ding Junhui. Aber sonst stehen eben auch schon 2 Viertelfinals fest. Es gibt tatsächlich, David, und ich glaube, da lohnt es sich wirklich einzuschalten, ein Duell der Altmeister im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. John Higgins trifft auf Mark Williams. Zwei geil, absolute Legenden treffen da im Viertelfinale aufeinander. Das kann nochmal richtig knallen. Und der junge Zhao Jingtong aus China trifft auf die Überraschung Chris Wakelin, der auch noch dabei ist. Ansonsten eben auch Judd Trump und Si Yahui noch dabei. Und ja, das werden dann eben auch die Gegner von Ronnie O'Sullivan und Luca Brissell. Also ich denke, viele spannende Namen dabei, auch für Leute, die nicht so regelmäßig Snooker-WM schauen und oder Snooker generell schauen. Und genau, deswegen sei da natürlich nochmal befohlen, auf Eurosport einzuschalten, weil da läuft aktuell fast nichts anderes.
Nicht nur, also neben dem Radsport natürlich. Nicht nur empfohlen, ja. Hier wird auch befohlen.
Richtig.
Danke für das Update aus Sheffield. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Benny wird natürlich in der nächsten Woche berichten von den Duellen, die sich über mehrere Tage strecken. Und wir machen nach der Pause weiter mit einem Sport, bei dem das auch gerne passiert, aber nicht allzu oft, muss man sagen. Grüße an Nicolas Mahut und John Isner. Falls euch die Namen nicht sagen, guckt mal, was da in Wimbledon 2010 in voller Länge bei YouTube passiert ist, dann seid ihr schlauer. Also, nach der Pause geht's weiter mit Tennis, Handball, Basketball, Radsport, Darts und Motorsport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take Nummer 2 und wir starten mit Tennis. Alexander Zverev steht im Achtelfinale von Madrid, da wo die ATP und die WTA gerade Station machen. Heute ging da recht wenig, ihr habt sicherlich von dem Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel passiert, alle Spiele abgesagt. Er hat sich aber auch schon, als der Strom noch da war, schon beschwert über das ein oder andere elektronische Hilfsmittel. Nichtsdestotrotz steht fest, es geht gegen Cerundolo im Achtelfinale. Zverev weiter gut in Form nach dem München-Sieg, Benny.
Ja, definitiv. Das sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Einen souveränen Sieg in Runde 2. In Runde 1 hat er ja logischerweise als Nummer 1 gesetzt ein Bye bekommen und ist damit gesetzt gewesen für Runde 2. Hat da aber den Spanier Bautista Agut deutlich geschlagen, 6-2, 6-2. Dann musste er sich ein bisschen strecken gegen Davidovic Fokina. Zwei Sätze gingen dann in den Tiebreak. Der erste ging deutlich mit 6-2 an Davidovic Fokina. Aber auch hier konnte sich Zverev durchsetzen und Cerundolo, ja, die Nummer 20 an 20 gesetzt hier bei diesem Turnier. Da ist natürlich Zverev wieder der Favorit und er geht natürlich mit diesem der Turniersieg aus München auch wirklich mit ordentlich Rückenwind hier in dieses Turnier. Man kann ihm nur wünschen, dass er auch durch dieses Turnier das mittragen kann und damit dann ja auch dann hoffentlich in die French Open tragen kann. Sonst vielleicht noch ein kurzer Blick auf die anderen Achtelfinals, die schon feststehen. Es trifft Medvedev auf Nakashima, Taylor Fritz auf Kasper Rüd, den Masters-Turniersieger von vor zwei Wochen, Menzik aus Tschechien, der trifft auf Bublik und eben Zverev auf Cerundolo. Und bei den Frauen, David war ja die Einzelkämpferin da, Eva Lüst, die es immerhin in Runde 2 geschafft hat, da deutlich gegen Coco Gauff ausgeschieden ist, aber
ja, Pegula, oder?
Stimmt, Jessica Pegula, tut mir leid.
Aber halt auch nicht viel leichter.
Auch nicht viel leichter? 6-2, 6-2, ja. Absolut, genau, deutlich 6-2, 6-2 rausgegangen. Aber ja, Eva Lüst macht trotzdem Bock auf mehr, deutlicher Erstrundenerfolg wieder. Ich glaube, um sie müssen wir uns gerade keine Gedanken machen. Ist da in die Top 70, glaube ich, sogar der Welt eingezogen oder zumindest die Top 75. Das sieht sehr, sehr gut aus und sie hat dann natürlich dann auch aktuell Tatjana Maria als die beste Deutsche sogar im Ranking abgelöst.
Ja, genau. Also keine Deutschen mehr mit dabei. Natürlich auch bei unseren Freunden im Doppel wird noch fleißig gespielt. Krawitz-Pütze noch dabei. Kollege Franzen spielt noch mit seinem österreichischen Doppelpartner. Also da ist noch ein bisschen was an deutscher Fahne hochgehalten wird. Auch bei den Damen übrigens, wo Haddad Maja ja zusammen mit Laura Siegemund auch noch in der Doppelkonkurrenz mit am Start ist. Gucken wir mal, was Zverev da in Madrid also diese Woche noch zustande bringt. Wir drücken die Daumen, wenn der Strom dann wieder da ist und melden uns wieder bei einer Sportart, bei der Strom auch hilft, weil es in der Regel drinnen stattfindet. Und wir kommen damit zum Handball. Und wir versprechen seit Wochen ja Handball-Hochspannung. Und was soll ich sagen? Das ist nicht nur in der Nationalmannschaft so, wo bald wieder EM-Quali-Spiele anstehen. Das ist nicht nur in der Bundesliga so, über die wir gleich zuerst sprechen, sondern natürlich auch im Europapokal, der in dieser Woche wieder einige spektakuläre Spiele für uns bereithalten wird. Aber wir müssen natürlich vorher darüber sprechen, was in der Bundesliga passiert ist. Und da muss ich, glaube ich, diese Woche nur einen Namen nennen. Sein Name ist Carsten Lichtlein.
Carsten Tragik Lichtlein.
Und wunderschön zugleich.
44 Jahre alt, ja, ich glaube vor 2 Jahren war das oder vor 3 Jahren mittlerweile, eigentlich die Karriere beendet. Ja, aus der Rente auf den Platz, schreibt die Hessenschau so schön und so ist es ja auch. Er ist Weltmeister, 2007 schon der Keeper gewesen, dann von Silvio Heinevetter abgelöst worden, dann eben auch zwischendrin von Andy Wolf abgelöst worden. Aber dieser Routinier hat sich unter der Woche auch sogar, du redest gerade ja schon über die Bundesliga, aber unter der Woche ja sogar europäisch zurückmelden können bei der MT aus Melsungen. denn da stand er plötzlich zwischen den Pfosten, als es gegen Bidasoa Irun aus Spanien ging, 28-27, und erhielt den Sieg europäisch fest.
Ja, enorm wichtig. Also ein Tor Vorsprung, morgen Abend Rückspiel im Baskenland in Irun, eine, ja, man könnte sagen, Melsungen des Baskenlands, eher unspektakulär. Bidasoa übrigens der Name des Flusses, der durch Irun fließt. Das muss man sich alles erstmal anlesen, weil das ist ja jetzt nicht ein Verein, von dem man jede Woche redet, aber wichtig und natürlich mit seiner Erfahrung hinten drin einiges rausgeholt. Die tragische Geschichte dahinter haben sicherlich die meisten mitbekommen. Die Bojsa Simic, einer der besten Torhüter der HBL, ja, mit Kreuzbandriss und Meniskusverletzung, wurde jetzt operiert. Es geht ihm besser und er wird aber wohl im kompletten Jahr 2025 nicht mal auf der Platte stehen können. Das ist die Diagnose der MTA, nachdem die Verletzung bekannt worden ist. Und jetzt muss man sich eben unter anderem auf Carsten Lichtlein verlassen, der jetzt auch dann in der Bundesliga seinen Einstand dann wieder feiert. Und das wird natürlich auch durchaus spektakulär, weil man aber in Melsungen ja nicht nur noch um das nächste Final vorkämpft, nachdem er im Pokalfinale gegen Kiel rausgeflogen ist oder verloren hat, sondern weil man erstens im European League Final Four nach Hamburg kommen will, Ende Mai. Dafür muss man eben morgen im Baskenland zumindest mal einigermaßen gut spielen. Und zum anderen, weil die MT Melsungen um die deutsche Meisterschaft mitkämpft. Genau wie die Füchse und Hannover, alle drei übrigens noch nie die HBL gewonnen. Und das Lustigste ist, Carsten Lichtlein wird ja dann noch, wenn die Melsungen gegen die Füchse spielen, und ich glaube, das passiert in den kommenden Wochen sogar noch, gegen seinen Neffen
Nils.
Gegen Nils Lichtlein spielen. Und das ganze Spiel ist am 29.05. in Berlin. Und dann gibt es ein Familienduell um die deutsche Meisterschaft. So.
Ich werde nicht sagen, aber ich bemühe mich gerade darum, auf der Medientribüne dabei sein zu können bei diesem Spiel. Es wäre wunderschön. Und ja. Um es nur noch mal auf den Punkt zu bringen. Wir reden von einem 44-jährigen Mann, der eigentlich mittlerweile Torwarttrainer bei der MT ist, der 2007 schon zwischen den Pfosten stand und Weltmeister wurde mit Deutschland und jetzt sein Comeback gibt und den Sieg festhält. Und ja, er ist ja sehr gerne dabei. Er hat so schön gesagt, er habe nach seinem Karriereende nicht 3 Jahre nur gegessen, getrunken und Fußball geguckt, sondern sich weiter fit gehalten.
Hat auch Handball geguckt
wahrscheinlich, genau. Aber ja, offensichtlich hat der Mann noch mal richtig Bock, zumindest deutscher Meister zu werden. Er scheint bereit und er scheint auch noch voll im Saft zu stehen mit 44 Jahren. Wäre er auch nicht der erste Torwart, der in hohem Alter absolute Top-Leistungen zeigt. Ein Silvio Heinevetter war dafür ja auch prädestiniert.
Ja, absolut. Genau so ist es. Und der ist ja auch durchaus noch gerne mal auf der Platte zu finden.
Ja.
Dann sprech mal gleich ganz kurz über den Spieltag. Also das Topspiel Kiel gegen Füchse gab es ja bereits in der Vorwoche. Von daher können wir es recht schnell machen. Nach dem Heimsieg gegen Wetzlar ist Potsdam wieder da, wo sie hingehören, nämlich auf der Verliererseite. Zumindest wenn man sich diese Saison anguckt. Gummersbach gewinnt 31-27 und da versteckt sich gleich die erste weitere Geschichte im Handball. Denn Julian Köster verliert oder wechselt von Gummersbach nach Kiel nächstes Jahr. Damit verlieren die Gummersbacher ihren Kapitän. Ganz, ganz bitter. Währenddessen knapper Sieg für Hannover. Bleiben oben dran, bleiben an Platz 3. Schlagen knapp Lemgo Lippe. Melsungen gewinnt auswärts in Erlangen recht klar. 31-25. Flensburg gewinnt und die HSG schlägt sich lange sehr, sehr gut nach dem blamablen Niederlage in Potsdam zu Hause 29-32 gegen Magdeburg. Das war wichtig, aber natürlich auch für Melsungen, die damit jetzt auf Platz 4 klettern. Und Benny, wir freuen uns aus nordhessischer Sicht ja natürlich auch noch auf weitere Events, nämlich am Sonntag Melsungen gegen Löwen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen am Sonntag in der Nordhessen-Arena. So viele Fans wie noch nie bei einem MT-Heimspiel. Das gleiche wird es in der Saison dann auch noch gegen Wetzlar geben. Also das ist cool. Und dann drücken wir natürlich auch noch die Daumen, wie gesagt, für die Europapokalspiele. Viertelfinal, Rückspiel morgen 20:45 Irun gegen Melsungen. Davor schon Kiel gegen Limoges. Da übrigens 26:26 unentschieden im Hinspiel. Also Hochspannung garantiert. Bei Dein und The Zone gibt es das zu sehen. Und in der Champions League sind die Füchse auch mit einer spannenden Ausgangslage reingegangen. Denkt man sich aber, braucht man jetzt im Rückspiel gar nicht mehr drauf zu gucken. Die haben mit 8 gegen Aalborg gewonnen. Gitzel, Masterclass, die haben das komplette Spiel dann doch noch zu ihren Gunsten gedreht. Beim SCM ist es ein bisschen schwieriger. 26-26 im Hinspiel, die müssen jetzt nach Veszprém. Das wird auch eine Hausnummer. Also Europapokal, Handball, Einschaltbefehl, würde ich mal sagen.
So, wir bleiben bei Befehl, genau. Ja, wir haben natürlich auch viel zu bereden aus dem Basketball, um da den Übergang zu machen. Und eigentlich müssten wir bei den Playoffs beginnen, die ja schon in der NBA anstehen. Aber ich möchte gerne einfach eine Meldung voranstellen, weil es mittlerweile als Sensation gilt. Denn die BG Göttingen kann noch gewinnen.
Grüße nach Potsdam.
Grüße nach Potsdam in Bamberg. Gewinnt tatsächlich die BG Göttingen mit 101-92, holt sich damit den zweiten Sieg in dieser Saison überhaupt. Der erste Sieg fiel ja sehr, sehr früh in der Saison und dann, ich glaube, was waren es, 20 Niederlagen in Folge oder sogar noch mehr? Ich glaube sogar noch mehr. Ja, die Chance auf den Klassenerhalt ist nicht nur gering, sondern nicht mehr drin, aber ja, trotzdem, also für die Mentalität und vor allem auch für die nächste Saison, wo ja ein kompletter Neustart gelingen muss, einfach eine tolle Geschichte, dass hier zumindest noch ein Sieg eingefahren ist. Ich glaube, nicht nur ich war der Meinung, dass hat das Schlimmste gehofft, nicht gehofft, das Schlimmste erwartet.
Das Schlimmste hast du herbeigeredet.
Genau, das Schlimmste herbeigeredet, dass die BG wirklich hier nur mit einem Saisonsieg aus der Saison ausscheidet. Aber nein, der zweite kam und es gibt ja noch ein paar Chancen. Aber auch sonst, David, ja, ging einiges.
Es waren 19 Niederlagen am Stück in der Liga.
19 waren es, okay. Brutal. Brutal. Aber ja, wenn wir hier drauf schauen, gab es ja doch auch die ein oder andere kleine oder größere Überraschung, David, wenn man hier drauf schaut. Denn zum Beispiel Alba Berlin, ja, da muss es noch echt viele Siege geben, um sich in die Playoffs zu spielen. Aber der Anfang wurde gemacht, denn ein Team, was sich gerade in Richtung der Playoffs befindet, die Niners Chemnitz, die konnte man mit einem echten Offense-Feuerwerk schlagen. 103-81. Vielleicht geht es da doch noch in die richtige Richtung. Ansonsten, ja, die Leute mit den Ambitionen aus München, 90-88 gewinnt man gegen die Syntanics, ist damit also weiterhin auf einem guten Weg. Die Skyliners wiederum, die ja den Klassenerhalt so gut wie sicher haben, verlieren trotzdem hauchdünn gegen Fechter 74-75.
Ja genau, und dann guckt man natürlich auch gerne noch, was die deutschen Spieler in der NBA machen, weil wir eben keine deutschen Mannschaften mehr in der Euroleague haben. Da laufen ja die Playoff-Serien auch bisher schon an. Natürlich gucken wir in der Bundesliga, wie es da weitergeht. Und dann, wie gesagt, schauen wir noch mal kurz über den Teich. Oklahoma City ist souverän mit Asaiah Hartenstein in die nächste Runde eingezogen. Gestern bereits, das haben wir ja schon angedeutet, weil das eben mit ja der aussichtsreichste Deutsche ist, der damit in den Playoffs am Start ist. Dennis Schröder und Franz Wagner unterdessen, die müssen so ein bisschen zittern. Die Orlando Magic nicht ganz so gut drauf. Da müssen wir dann mal gucken, wie das weitergeht. Und auch interessant, die Lakers mit LeBron James und Luka Doncic müssen nur noch einmal verlieren, dann sind die auch weg vom Fenster. Also durchaus interessant, während die Detroit Pistons mit Dennis Schröder trotzdem ja den ersten Playoff-Sieg seit 2008 feiern. Da gingen ja diese Woche dann die ganzen Memes rund mit in der ganzen Amtszeit von Papst Franziskus haben die Pistons so und so viele Spiele in den Playoffs nicht gewinnen können und so. Bisschen makaber, aber diese Analogien sucht man natürlich gerade in den Sportserien, wenn es mal irgendwie eine lange Zeit lang nicht so gut läuft. Oder ich habe jetzt neulich auch gelesen, Lüttich, Bastogne Lüttich gibt es 100 so und so viele Jahre länger als RB Leipzig. Es ist ja immer traditionell irgendwie sowas.
Ja, man kennt's, genau. Ja, aber die Pistons, genau, das schon angesprochen, aber das Team steht eben trotzdem vor dem Aus, so viel sei vielleicht hier noch gesagt, aber auch eben Franz Wagner mit den Orlando Magic, ne? Also die deutschen Topspieler sind gerade verdammt unter Druck, trotzdem, auch wenn es da für den ersten Sieg, zumindest für die Pistons gereicht hat, sieht, was die Playoffs angeht, zumindest nicht mehr so sonderlich gut aus für unsere deutschen Starter.
Wir haben aber zumindest welche in den Conference-Halbfinals dabei, ja. Deswegen werden wir auch weiter drüber sprechen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir doch noch eine spontane Pause und melden uns dann wieder mit Radsport, Darts, Motorsport, bevor es mit dem Fußball weitergeht. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns dann spontan jetzt nochmal in dem kurzen Take wieder, bevor es mit dem Fußball losgeht. Radsport nämlich. Und das ist Ende April immer ein besonders gern gesehenes Thema, wie immer bei On The Pitch Benny. Denn der 1. Mai steht vor der Tür und mit Eschborn Frankfurt eines der Radsport-Highlights aus deutscher Sicht überhaupt. Ohne Tadej Pogacar, der die Radsportwelt aber trotzdem zum Verzweifeln bringt, weil er zum dritten Mal Lüttich-Bastogne-Lüttich gewinnt nach 2021 und 2024, fragt man sich, wer soll bei der Tour überhaupt an diesem Mann vorbeikommen?
Ja, wer? Es ist eine Frage, die sich durch das letzte Jahr auch gezogen hat. Ich kann es dir nicht sagen. Also, wie schaust du denn da aktuell darauf, wenn du jetzt gerade insbesondere auch, die Tour wartet noch ein bisschen auf uns, aber auf die großen Highlights des Sommers schaust? Gibt es da Namen, die du dir vorstellen kannst, oder wird das wirklich so einseitig, wie man sich jetzt gerade denkt?
Ja, also das wird tatsächlich eine knifflige Angelegenheit. Tadej Pogacar hat den Flash Wallon und Lüttich Bastogne-Lüttich in dieser Woche gewonnen. Man hat ja zwischenzeitlich gedacht, okay, vielleicht kann Remco Evenepoel noch mal ein bisschen was daran drehen, der ja in den vergangenen Tagen auch aufgedreht hat, aber dieses Mal ja jetzt bei Lüttich Bastogne-Lüttich nicht wirklich mithalten konnte. Wenn wir uns jetzt hier auf das Tableau mal fokussieren, Ciccone, Healy noch mit auf dem Podest, das sind jetzt keine Fahrer, die da groß im Gesamtklassement, glaube ich, eine Rolle spielen werden. Aus deutscher Sicht, glaube ich, wird das natürlich auch ein interessantes Jahr, aber auch nicht im Hinblick auf die Gesamtwertung. Gucken wir übrigens mal, was Jonas Rutsch am Donnerstag macht, aber bei der Tour, boah, weiß ich nicht. Also klar, die ganze Konkurrenz hat in den letzten Jahren auch enorm viel Verletzungspech mit den schweren Stürzen. Vingegaard, Bernal, Evenepoel, aber Pogacar ist wirklich ein absolutes Phänomen und ja, das wird eine schwierige Angelegenheit, da überhaupt noch irgendwas dran zu deuteln, nach der Klassikerserie. Mit der Flandern-Rundfahrt, mit der Strade Bianche, mit den zweiten Plätzen bei Paris-Roubaix und dem Amstel Gold Race, Platz 3 bei Mailand-San Remo. Der Mann war ja überall jetzt top in Form. Deswegen glaube ich nicht, dass es einen großen Einbruch gibt vor der Tour de France. Übrigens, kleiner Fun-Fact. Es gibt eine Quereinsteigerin, die bei den Frauen Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hat. Kimberly Lecour-Pirnat kommt aus Mauritius. Ist vom Mountainbike auf das Rennrad umgestiegen und hat da gewonnen. Das fand ich noch eine ganz interessante News, die wir gesehen haben. Genau, also was steht jetzt an? Tour de Romandie, Eschborn-Frankfurt und dann ab dem 5. Mai Vuelta der Frauen und ab dem 9. Mai Giro bei den Herren parallel. Das wird doch genau das, was wir uns so langsam vorstellen an Radsportsaison.
So ist es, genau. Es geht jetzt langsam Stück für Stück in die Vollen, oder es geht ja gerade schon in die Vollen, wenn wir ehrlich sind. Genau, wo es auch voll in die Vollen geht, auch aus deutscher Sicht, ist der Dartsport, David. Wir surfen von Erfolgsgeschichte zu Erfolgsgeschichte, das kann man gar nicht anders sagen. Und wie es der Kollege Kevin Schulte so schön gesagt hat, Martin Schindler hat sich jetzt das Dach-Triple geholt. Denn er hat jetzt in kürzester Zeit ein Turnier in Deutschland, ein Turnier in Österreich und ein Turnier in der Schweiz gewonnen. Das ist noch nicht vielen gelungen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal jemandem gelungen ist. Weil so viele European-Tour-Turniere waren ja auch noch nicht in der Schweiz insbesondere. Aber ja, Martin Schindler gewinnt tatsächlich auch das Turnier in Graz, Bremstetten in der Steiermark-Halle heißt sie, glaube ich. Und ja, in einer Manier eines absoluten Topmanns. Anders kann man es nicht sagen. Schindler, also die größte Hürde war sicherlich dieses Viertelfinale gegen Chris Dobie, wo er unter anderem diese 153 Punkte checkt. 108 Punkte am Ende im Average spielt gegen einen Chris Dobie. Dann ein bisschen Glück hat, dass Josh Rock sehr, sehr viele Matchstarts verpasst, aber auch den schlägt er 7-6. Und dann ist es ein deutlicher Sieg gegen Ross Smith im Finale. Und David, die Folge daraus ist, am Ende Platz 18 im Gesamtranking der Order of Merit. So gut war noch kein Deutscher bisher. Gabriel Clemens war zuletzt der beste Deutsche jemals. Das war nämlich Platz 19, nachdem er ja vor über 2 Jahren jetzt mittlerweile bei der Weltmeisterschaft bis ins Halbfinale vorgezogen ist und unter anderem Gavin Price schlagen konnte. Also wirklich auf zu neuen Ufern, kann man, glaube ich, sagen aus deutscher Sicht. Es geht weiter voran und wir dürfen nicht vergessen, die absoluten Top-Ergebnisse bei Major-Turnieren, die fehlen ja sogar noch bei Martin Schindler. Wenn das noch dazu kommt, dann kann es in Richtung Top 10 gehen. Es sieht wirklich, wirklich gut aus.
Denn da gibt es die meisten Punkte, das meiste Geld. Und du hast es richtig angesprochen, Gabriel Clemens, sein WM-Halbfinale liegt inzwischen 2,5 Jahre zurück. Und das wird für ihn auch langsam zum Problem, richtig?
Ja, ja, also Clemens wäre aktuell nicht für den Grand Prix und das World Matchplay qualifiziert. Soweit so, gut. Ich meine, das hat immer noch nicht so viel zu bedeuten. Das kann auch relativ knapp sein. Aber ich sag mal so, auch für die Weltmeisterschaft ist er aktuell noch nicht qualifiziert. Wir wissen ja noch nicht genau das Kriterium, weil die WM jetzt aufgestockt wird zu 128 Spielern. Aber wenn von der Pro Tour nicht mehr Spieler dazukommen, sondern mehr internationale Qualifier, dann wäre Clemens nicht dabei und müsste wahrscheinlich um die Tourcard bangen. Das sind wirklich dunkle Gedanken, aber ja, gut genug, um diesen Turnaround noch hinzubekommen und genug Zeit wäre ja auch noch.
Und der kann auch diese komischen Last-Minute-Quali-Turniere spielen, wo dann gefühlt von 6 Deutschen Nummer 5 in der vorletzten Runde ausscheiden.
Genau wie letztes Jahr, das war wieder
Flo Hempel, oder nicht?
Ja, Flo Hempel, ja. Paul Krone, glaube ich, auch. Und jedes Mal wieder, also ich habe den Tag, glaube ich, sogar wirklich nur vor Dart Connect gehangen, um mir das anzugucken. Und am Ende siehst du, wie Daniel Klose, glaube ich, auch mit einem Leg-Unterschied oder so rausfliegt. Das ist nichts Schönes. Aber kurz noch eine Meldung, einfach nur aus Darts-Nerdigkeit, will ich noch mal darauf verweisen, dass jetzt auch der erste Isländer jemals sein WDF, ein WDF-Turnier gewinnen konnte, bei den Icelandic Open. es war wirklich stark, weil
Waren da auch Nicht-Isländer am Start, ist die Frage.
Sogar gute, also auch WDF-WM-Teilnehmer. Dennis Nilsson zum Beispiel aus Schweden, der da war, der auch schon mal bei der PDC-WM dabei war. Es war Corny Grönewald dabei, der ja auch schon WDF-WM gespielt hat. Und es war auch Moreno Blum dabei, der auch schon mal in einem Achtelfinale bei der WDF-WM stand. Und am Ende war es Hörthur Thor Guðjónsson, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Im Finale gegen Alexander Vega Thorvaldsson, ein anderer Isländer. Und Guðjónsson, der übrigens Corny Grönewald im Halbfinale geschlagen hat, mit einem 88 Average. Das ist ein Niveau.
Haben die auch ihr A-Game ausgepackt?
Grönewald hat 90er Average gespielt. Also ich würde sagen, das ist konstant. Also immer mehr Länder kommen dazu. Das Niveau steigt überall. Das ist einfach für jeden Darts was Besonderes.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist doch schön, wenn da noch mehr Nationen dazukommt. Jemand, der gesagt hat, wenn ich mein A-Game spiele, bin ich der Beste der Welt, ist Gervin Price. Und der hat den 12. Abend dieser Premier League-Saison in Liverpool für sich entschieden, hat 6-4 gegen Luke Humphries gewonnen, während Luke Littler bereits im Viertelfinale gegen Michael van Gerwen mit 5-6 rausgeflogen ist. Gervin Price hatte gegen Rob Cross und gegen Chris Doby gewonnen. Und Michael van Gerwen, muss man wirklich sagen, richtig stark, 0-4 dort hinten gelegen. Stephen Bunting übrigens, der ist ja in der Nähe von Liverpool, der kommt daher. Heimvorteil hat da nicht so gut funktioniert, aber auch der hat ja seinen Erfolg inzwischen in der Tasche. Am Donnerstag geht's weiter in Birmingham und ein kurzer Blick auf die Tabelle, den gönnen wir uns auf jeden Fall. Luke Littler 30, Humphries 26, Price 20 und dann Spannung um den letzten Platz unter den Top 4 aktuell. Espinel und Van Gerwen beide mit 17, dahinter Cross 14, Doby 12, Bunting 8. Gucken wir mal, MVG immer noch kein Abend gewonnen, ob sich das ändern kann. So, dann sind wir durch mit Darts, oder Benny?
Ja.
Dann machen wir noch ganz kurz den Orga-Hinweis, dass Formel 1 wieder losgeht. Das 6. Rennwochenende des Jahres steht an diesem Wochenende. Und zwar, das hatten wir bereits erwähnt, nicht früh aufstehen, 22 Uhr Qualifying, 22 Uhr Rennen. Der große Preis von Miami rund ums Hard Rock Stadium der Miami Dolphins wird dort stattfinden. Und wir sind gespannt, wie sehr die McLaren-Dominanz vielleicht auch da beim ersten von 3 USA-Rennen in dieser Saison dann ausfallen wird. Genau, das zur Formel 1. General Motors, das ist inzwischen auch klar, man kennt es ja noch von den ganzen Opel-Krisen von vor 15 Jahren, ist inzwischen als Motorenlieferant für die Formel 1 auch zugelassen worden, das Ganze ab 2029. Die werden dann Cadillac beliefern, weil wir uns ja ab nächstem Jahr auf ein 11. Formel 1-Team freuen dürfen, das auch abseits von Brad Pitt-Filmen dann durch das Starting Grid fährt. Am Wochenende war auch noch MotoGP in Jerez. Die DTM ist gestartet und falls ihr ganz viele Motorräder auf einen Haufen sehen wollt, guckt euch gerne mal die Bilder vom Wochenende aus Jerez an. Das wäre doch durchaus schön, unter anderem auch für die Formel 1. Da wollen wir nicht zwingend noch einen Stadtkurs in Madrid haben, der auch gerade im Gespräch ist.
Ja, absolut richtig. Und genau, darüber gilt es dann jetzt in der kommenden Woche natürlich wieder ein bisschen mehr zu reden, aber soweit wäre es, glaube ich, der Rundumschlag aus dem Sport, den wir wieder vollzogen haben. Aber dafür haben wir noch einiges an Fußball, zwei Teile Fußball diesmal, weil es so viel zu bereden gibt. Da müssen wir, glaube ich, auch wahrscheinlich auch ein bisschen durchmarschieren.
Bisher sind wir gut drin.
Das stimmt. Wir sind gut in der Zeit, deswegen bis gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir haben das Ganze heute mal in zwei Teile aufgeteilt. Das eine ist internationaler Block und alles außer Herrenliga im deutschen Fußball. Und wir starten mit einer Top-Meldung, die die deutsche Nationalmannschaft betrifft. Sandro Wagner hört auf beim DFB. Nations League ja, WM in den USA nein. Frage an Benny: Wo geht er hin? Was hältst du davon? Und wie geht's jetzt an der Seite von Julian Nagelsmann weiter?
Die letzte Frage kann ich leider nicht beantworten, aber wo er hingeht, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass Sandro Wagner sich das langfristige Ziel natürlich offenbehalten hat, eine Cheftrainerposition einzunehmen. Ich glaube, das Charisma und die Größe mittlerweile hatte er auch. Ich meine, ja, also er hat ja auch durchaus viel Zuspruch als der Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft bekommen. Und ich glaube, es gibt auch das ein oder andere Interesse aus der Bundesliga mittlerweile schon bei ihm. Unter anderem wohl Hoffenheim, aber auch andere Vereine, größere Vereine. Deswegen, ich bin gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Aber der Schritt ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar.
Ja, genau, da hat er ja nie großen Geheimnis draus gemacht, dass er eben die Ambition hatte, eben Cheftrainer zu werden. Von daher wünschen wir ihm da alles Gute und hoffen natürlich auch auf ein schönes Ende dann in der Nations League, wo die Deutschen ja zu Hause den Titel klar machen können. Dann werfen wir kurz einen Blick aufs internationale Geschäft und wir haben da unter anderem ja Schlagzeilen aus England, Spanien und Italien. Mhm. Und ich würde sagen, uns bleibt ja nicht viel anderes übrig, als auf der Insel zu starten, denn nach Arne Slot, schalalalala, folgte nun Jürgen Klopp, schalalalala, denn der FC Liverpool ist vorzeitig Meister zum 20. Mal und damit gemeinsam mit Manchester City jetzt Rekordmeister. 5:1 gegen ja ein Tottenham, über das wir nachher auch nochmal ganz kurz sprechen können, aber Arne Slot hat bewiesen, das ist eine Einstandssaison, wie man sie nicht besser haben kann, auch wenn man sagen muss, das Punktekonto in so mancher Klopp-Saison, wo man Zweiter geworden ist, war durchaus höher als das jetzt. Trotzdem, Gratulation.
Ja, das lag an den Teams, die vorangegangen sind. Zum Beispiel Man City natürlich, insbesondere in den Vorjahren. Aber ja, die schwächeln gerade wirklich allesamt. Und Liverpool am ehesten das Team, was Konstanz reinbringen kann. Ich glaube, die erste Meisterschaft seit 2020, wenn ich mich nicht irre.
Genau, mit Klopp. Ja.
Genau, mit Klopp damals. Also ja, man hat gesehen, was das für eine Riesengeschichte war für Liverpool. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ja, was aus der Truppe wird. Salah hat ja, glaube ich, verlängert. Trent Alexander-Arnold wird gerade mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Aber ich glaube, Liverpool hat viele gute Argumente dafür, bei diesem Verein gerade zu bleiben. Aber sonst, David, ja, müssen wir, glaube ich, in den Tabellenkeller in dieser Liga schauen, der ja wirklich absolut irre ist. Also wenn wir uns anschauen, Southampton letzter. Leicester, 19. auch letzter, die werden runtergehen, die werden sicher runtergehen, das ist mittlerweile geschriebene Sache. Und dann vor den Aufstiegsplätzen, West Ham, Tottenham, Everton, Manchester United. Was passiert da?
Und davor dann Brentford zum Beispiel. Also das ist wirklich erstaunlich, wie viele Top-Clubs, die im Europapokal mitunter im Halbfinale stehen oder in den letzten Jahren für ordentlich Trubel gesorgt haben. Wir gucken ins Olympiastadion nach London. Wir gucken, wie gesagt, zu den Spurs, die jetzt die Liverpool-Meisterschaft bereitet haben und natürlich zum ewig wankenden Manchester United. Das sind Zahlen, mit denen man auch in den letzten Jahren durchaus noch weiter tief unten in der Krise stecken kann. Auf der anderen Seite spricht das natürlich auch wirklich für die große Finanzschere im englischen Fußball, dass alle drei Aufsteiger direkt wieder runtergehen, und zwar sowas von eindeutig. Zwischen Platz 17 und 18 sind 15 Punkte Unterschied, also das traurig, verwunderlich und wirklich interessant, ob es da nächstes Jahr irgendwie einen plötzlichen Turnaround von allen großen Namen da unten gibt, dass die wieder in die Big Six, wenn es die noch gibt, aufschließen können. Wenn ja, wer gehört da überhaupt dazu? Ja. Und auf der anderen Seite, traurig für eine der Cinderella-Stories des englischen Fußballs, denn mit dem Abstieg von Leicester City ist gleichzeitig auch bekannt geworden, Jamie Vardy verlässt die Foxes nach dem Überraschungsmeistertitel und aller Tragik, die danach passiert ist, nun also Abschied für den englischen Nationalspieler, der, glaube ich, eine ganze Stürmergeneration geprägt hat, wenn man uns jetzt mal so diesen blutgrätschen Fußball vielleicht anguckt, weil er unabhängig von diesen großen Teams immer total cooler Spieler war, wie ich finde.
Ja, absolut. Also Cinderella-Story trifft es ja ganz gut. Ich meine, der hat mit Halifax Town 2010-11 noch, ich glaube, in der Amateurliga gespielt, in der Northern Premier League. Und ist dann erst in den Profifußball in eine der unteren Ligen gewechselt, zu Fleetwood Town, und dann irgendwie bei Leicester aufmerksam geworden durch die gute Saison. Und seitdem spielt der Premier League. Also der ist sehr, sehr spät Profi geworden, sehr, sehr verspätet Profi geworden und bei Leicester mit insgesamt 424 Spiele, 180 Tore gemacht. Natürlich der Mann des Erfolgs auch gewesen, mit anderen Namen wie Mahrez oder aus deutscher Sicht natürlich Robert Huth oder Christian Fuchs, die da natürlich noch dabei sind. Und jetzt verlässt er eben diesen Verein und der Verein verlässt die Premier League. Ja, es ist brutal. Das Team von Ruud van Nistelrooy übrigens, der ja der Tortrainer ist, wird erstmal der Premier League fehlen. Dieser Verein macht in meinen Augen viel her, ist ein Premier League-Verein, und wie wir die zweite Liga, die Championship, kennen, das wird auch kein einfacher Weg, da wieder hochzukommen.
Ja, da habe ich nämlich gerade mal einen Blick reingeworfen. Wir erinnern uns an die letzte Saison, Luton Town in der Premier League gewesen. Die sind gerade so dabei, dem Abstieg aus der Championship von der Schippe zu springen. Da sind 24 Teams drin, Luton Town 21. Burnley steigt übrigens auf und Wrexham kommt in die Championship. Und Ryan Reynolds wird sich darüber freuen. Die nächste Cinderella-Story im englischen Fußball bahnt sich an. Da also blicken wir gerne noch weiter drauf. Auch da natürlich Kampf um Europa noch ein Thema. Wir machen aber weiter, weil wir wollen ja nicht allzu viel Zeit verlieren. Mit dem spanischen Fußball, da gab es den Supercup am vergangenen Wochenende, beziehungsweise das Copa del Rey-Finale, der Supercopa ist ja nochmal was anderes. 3-2 nach Verlängerung gewinnt Barca gegen Real. Antonio Rüdiger danach einen ordentlichen Aussetzer. Es werden viele rote Karten verteilt, auch Jude Bellingham, der Ex-Dortmunder, sieht rot. Der DFB zieht Konsequenzen, weil er sich wirklich komplett daneben benommen hat, Antonio Rüdiger. Viele fordern eine Denkpause für ihn für die Nations League-Spiele im Sommer. Ich glaube, da ist es eine schwierige Frage. Ich wäre jetzt eher Team, lasst ihn spielen. Und dazu auch die große Frage, Real Madrid in der Liga, jetzt 4 Punkte hinter Barca. Das ist auch bei Carlo Ancelotti ein größeres Fragezeichen als bei Antonio Rüdiger, was die Zukunft angeht.
Ja, also es ist ja fast schon entschiedene Sache, dass Ancelotti, also es wird, laut Marca, glaube ich, laut dieser spanischen Sportzeitung, ist das nur noch eine Frage von Tagen, dass es entschieden wird, was da jetzt mit Ancelotti passiert. Ich glaube, die Zeichen sehen gerade eher nach Ende der Zeit bei Real aus. Und ja, die Seleção in Brasilien haben ja Interesse, ihn als Nationaltrainer zu verpflichten. Xabi Alonso hätte Real gerne. Mal sehen, was da passiert. Bleibt jedenfalls sehr, sehr spannend. Aber um da noch eine positive Meldung mitzunehmen, Marc-André Ter Stegen war nach über 6 Monaten wieder im Kader bei Barcelona. Saß auf der Bank, war wieder dabei. Das heißt, er wird jetzt wieder an die Mannschaft rangeführt. Chesney, der rauchende Pole, der ja.
Eigentlich Karriere beendet, Carsten nicht genau. Seines spanischen Fußballs, ja.
Richtig, ja. Was eine Parallele, richtig gut, in einer Folge sogar. Top Saison gespielt bisher, muss man dazu sagen.
Folgentitel,
wir überlegen. Aber jedenfalls schön, dass Marc-André Ter Stegen wieder im Fußball dabei ist und hoffentlich bald auch wieder auf dem Platz stehen kann.
Ja. Zurück im Kader, auch ganz wichtig natürlich für die Nationalmannschaft, das wollen wir nicht vergessen. Dann noch ein ganz kurzer Blick nach Italien, weil es diese Woche durch die Gazetten ging, wenn du schon die Marca angehst. Es ist tatsächlich so, wenn in Italien die beiden ganz vorne an der Tabelle punktgleich sind, gibt es ein Entscheidungsspiel. Stand jetzt würde das nicht stattfinden, weil Neapel neuer Spitzenreiter in der Serie A ist. Das nur als ganz kurzes Update. 2-0 Sieg gegen den FC Turin, weil Inter Strauchitsch gegen die AS Rom, die jetzt 18 Spiele ungeschlagen sind, also der Champions League Halbfinalist mit keiner guten Generalprobe, auf die wir natürlich auch gleich noch blicken werden. Denn es ist wieder Europapokalwoche. Keine deutschen Mannschaften mehr dabei, Benni. Die Halbfinals stehen aber an. Wir freuen uns besonders auf den Donnerstag. Müssen wir natürlich kurz die Tipps für den Dienstag und Mittwoch abholen. Morgen Abend, parallel zur MTM-Saison, gibt es das Champions League-Halbfinale. Arsenal gegen PSG. Arsenal hatte ja sensationell Real Madrid rausgehauen und PSG ist ja dann auch sehr, sehr deutlich dann am Ende gegen Aston Villa durchgegangen. Tendenz, aber eher bei PSG, außer Declan Rice packt seine Freistöße nochmal aus, Benni.
Ich hätte auch tatsächlich Tendenz PSG gesagt. Meine Sympathien sind definitiv bei Arsenal. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Selbstredend.
Aber ja, Declan Rice, ich weiß nicht, ob wir uns darauf verlassen können, dass es diesmal wieder auf seine Freistöße ankommt. Wir haben darüber gesprochen. Die ersten und einzigen Freistoßtore in seiner Karriere hat er da jetzt in dieser besonderen Partie gegen Real gemacht. Aber ja, ich glaube, es wird die knappere Partie als Barcelona-Mailand, wenn du mich fragst.
Weil Barca so viel stärker ist als Inter?
Barca ist brutal. Also Barca, ich weiß nicht, welches Team Barcelona in dieser Saison schlagen, also wer Barcelona in dieser Saison schlagen kann. Ich glaube, da ist man gerade wirklich auf Mission Triple, was das angeht. Und ich sehe auch Inter Mailand diesem Barcelona kein großes Bein stellen. Also dafür ist diese Offensive zu brutal. Es wird sicherlich ein Spiel dabei sein. Wahrscheinlich ist es auch das erste, was knapper wird. Aber über beide Spiele sehe ich da nur Barcelona im Finale.
Die Niederlage gegen Borussia Dortmund ist die einzige Pflichtspielniederlage, die der FC Barcelona im Jahr 2025 eingefahren hat. Das muss man sich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal angucken. Über die Intergeneralprobe haben wir bereits gesprochen. Und dann gibt es am Donnerstag natürlich auch noch Halbfinals in Europa League und Conference League. Wir freuen uns auf Tottenham Hotspur gegen Bodo Glimt. Die Sensation wird da vielleicht vorbereitet, bevor es dann in den hohen Norden geht. Athletic Bilbao gegen Manchester United. Ein Team will Finale da hoch auf Baskisch, war auch schon Folgentitel. Mhm. Das andere Team hat sich ja sensationell im Viertelfinale doch noch in die nächste Runde gekämpft. Und in der Conference League Betis gegen Florenz, Conference League Klassiker und dann Djurgårdens Gardens gegen Chelsea, das wird lustig. Nach der Ostalb geht es dann nach Schweden für Chelsea, da sind wir auch gespannt, wie das wird. So, eine Schlagzeile oder zwei Schlagzeilen haben wir noch. Frauenfußball, machen wir noch ganz schnell. Einmal Union Berlin. Ich glaube, die erste Berliner Mannschaft seit über 20 Jahren, die in der ersten deutschen Frauenliga spielt. Durchmarsch ist nämlich gelungen, von der Regionalliga bis hoch in Liga 1. Wie viel bekommt man davon im Berliner Stadtalltag mit?
Genau, so viel hat man davon ehrlicherweise nicht gemerkt in Berlin. Dafür passiert hier genug Irres. Aber ja, natürlich freut es mich sehr für Union Berlin, dass sie hier frühzeitig den Klassenerhalt geschafft haben in diesem, ja, was man nicht anders nennen kann, Schneckenrennen, was da unten den Klassenerhalt angeht. Kein Team kann sich da so richtig durchsetzen. Jetzt hat sich Kiel wieder vorbeigemogelt an Bochum, wo wir ja gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber Union, ja, stand ja jetzt auch generell wieder mehr im Fokus nach der Volland-Geschichte, die man vielleicht noch erwähnen muss. Kevin Volland wechselt ja schließlich nach der Saison, der Unionstürmer, zu seinem Jugendclub 1860 München. Egal, wie es da jetzt aussieht mit 1860, in welcher Liga auch immer. Und ja, das für fast lau. Aber ja, vielleicht gucken wir gleich nochmal auf die Drittliga.
Kommen wir nachher der dritten Liga noch. Genau, aus der zweiten Liga gehen hoch ja Nürnberg und Union und dafür geht Potsdam runter. Das ist ja ähnlich wie im Handball auch. Dafür können wir jetzt auch fest sagen, das hat sich ja bereits angedeutet. Die Bayern-Frauen sind Meisterin und zwar zum dritten Mal hintereinander. Insgesamt ist es der siebte Titel in der Vereinsgeschichte. Da gehen die Glückwünsche raus. Dahinter bleibt aber noch spannend das Rennen um die Champions League Plätze. Die Frankfurter Eintracht und der VfL Wolfsburg kämpfen da gerade. Die Wölfinnen liegen gegen Hoffenheim hinten. Das wäre gut für die Frankfurterinnen. Gucken wir uns auf jeden Fall auch da an, wie das in der Saison zu Ende geht. Und noch eine Meldung hinten raus. Die Bayern-Direktorin, er hat gesagt, Lena Oberdorf wird wohl nicht bei der EM in der Schweiz mit dabei sein. Da ist aber, so habe ich das jetzt verstanden, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht auch bei der Spielerin selbst nicht. Von daher bleiben wir da am Ball und hören uns da gleich wieder mit dem Männerfußball der deutschen Ligen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball aus den deutschen Herrenligen vom Wochenende. Da müssen wir nämlich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Und wir gratulieren zuallererst, Benny, dem MSV Duisburg, dem Meidericher Sportverein, zum direkten Wiederaufstieg in Liga 3. 16.000 Zebra-Auswärtsfans waren waren im Borussia-Park in Mönchengladbach am Start, als das Ganze klargemacht worden ist. Das ist eine überragende Leistung. Ganz starke Auswärtsleistung. Und übrigens, jetzt kommen sie in eine Liga, die das erste Mal 4 Millionen geknackt hat. 4 Millionen Zuschauer in der Drittligasaison. Die dritte Liga dreht völlig frei. Und was da sportlich passiert ist, kann ich euch natürlich sagen. Aber verstehen, Benny, verstehen tue ich, was in dieser dritten Liga passiert, nicht. Da darf ich jetzt kurz die Fragezeichen stellen, bevor du das gleich in Liga 2 machst. Vielleicht erklären wir uns das gegenseitig.
Ja, das klingt
doch wunderbar. Erklär mir mal Liga 3.
Ich soll dir jetzt Liga 3 erklären. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil so richtig rational erklären kann man das nicht, was da passiert. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, kein Team bis auf Bielefeld will so richtig aufsteigen. Also immerhin hat jetzt Dresden mal wieder gewonnen, sich zu diesem Sieg gegen Sandhausen gemausert. Aber dahinter, ja, Cottbus spielt nur unentschieden gegen Unterhaching. Es wird da oben echt noch mal eng. Saarbrücken kommt da langsam ran. Aber ja, was da sonst passiert. Wir gucken vielleicht erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir gucken erstmal vielleicht unten hin. Unterhaching immer noch Tabellenletzter. Obwohl da jetzt ein Punkt gegen Energie Cottbus bei rumkam, aber
91 Aue. Minuten haben die geführt. 91 Minuten unfassbar. Hat Unterhaching geführt.
Ja, ich sag mal, Klassenerhalt ist trotzdem sehr düster und das wird nichts mehr, aber ja, wäre schon ja nochmal eine tolle Geschichte gewesen. Genau, sonst, ja, Aue ehemals oder ewig lang zweite Liga gespielt, verliert 5-1 gegen Verl. Auch unfassbar. Verl, die gerade auf Platz 7 stehen, wirklich unfassbar gesichert, richtig gute Saison. Hannover 2 schlägt die zweite von Borussia Dortmund 4-0 in diesem Duell der beiden Teams. Beide könnten sehr, sehr gerne, wenn du mich fragst, runtergehen. Aber ja, Bielefeld, David, was ist das für eine Serie? Also 3-0 jetzt auswärts gegen Ingolstadt auch noch gewonnen. Spätestens seit dem DFB-Pokalfinale ist das ja brutal. Jedes einzelne Spiel gewonnen.
Halbfinale,
tut mir leid.
Ja, das ist das Ding. Also gerade vor Ingolstadt dachte ich, war ja letztes Jahr da, da haben wir uns in der, keine Ahnung, 95. noch das 1-1 gefangen, so ähnlich wie Unterhaching jetzt gegen Cottbus auch. Und da ist die Frage an dich, ja, was ist denn das Besondere gerade am SC Verl?
Das Besondere?
Eine Idee? Welche besondere Marke kennzeichnet der SC Verl im Moment?
Sachet mir.
Was könnte das sein?
Sachet mir.
Das ist die letzte Mannschaft, die Arminia Bielefeld bisher schlagen konnte, am 8. März. Seitdem hat Arminia 2-2 gespielt gegen Hannover 2, sonst alles gewonnen.
Heftig. Ja, und Verl orientiert sich ja auch gerade auch wieder nach oben. Ne? Also wenn die Formkurve so weitergeht, ich will ja nichts dabei rufen, aber theoretisch könnten sie sich noch da oben einmischen.
So, und die Serie von Arminia, gut, ich kann es dir nicht erklären, klar, das Spiel gegen Dresden, das war eine 0-3-Klatsche in der Hinrunde, aber was da jetzt am Samstag möglich ist, Samstag 16.30 Uhr, Magentasport, kauft euch das Abo, ist mir alles egal, oder nee, im Stadion könnt ihr nicht gehen, ist ausverkauft, aber was da jetzt zusammenkommen kann, beide Mannschaften können den Aufstieg sichern, es ist Arminias 120. Vereinsgeburtstag, auf den Tag genau an diesem Samstag. Also, wir haben über Cinderella-Stories gesprochen. Da muss nicht mal dieses DFB-Pokalfinale kommen, was sowieso der größte Fiebertraum der Weltgeschichte ist. Ich werde euch dann nächste Woche hoffentlich auch sagen können, ob ich in Berlin auch im Stadion bin oder ob ich mit Benny das Ganze in der Sportsbar gucke. Aber was da am Samstag bei Bielefeld gegen Dresden passieren wird, egal wie das ausgeht, absolut magisch. Jetzt gegen Ingolstadt hat man den wichtigen Auswärtsdreier gelandet. Dynamo kommt auch mit viel Selbstvertrauen. Man hat jetzt 6 bzw. 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Platz 4. Die sind natürlich beide punktgleich, du hast es erwähnt. Es ist ein Fiebertraum und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Jahr freue ich mich schon auf den VAR. Nicht. Der Limlichen Liga 2 wütet, wie auch alle anderen Mannschaften. Und die zweite Liga dreht frei, unter anderem mit Trainerentlassungen. Anderem Hannover 96 schon zweimal, jetzt auch Preußen Münster. Sascha Hildmann, nach 5 Jahren gilt der Aufstiegstrainer. 1-1 gegen die Lilien zu Hause gespielt. Darmstadt macht damit den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher, steht einen Punkt vor Schalke an einem sehr, sehr fragwürdigen Zweitligaspieltag, zumindest bis Samstagabend. Es gibt nämlich 0-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 und Dortmund, Düsseldorf und Nürnberg trennen sich 3-3. Und dann kam der Sonntag und der Sonntag offenbart die vielen zahlreichen Fragezeichen der zweiten Liga. Hamburg verliert das zweite Heimspiel in Folge zu Hause gegen Karlsruhe 1-2. Der erste FC Köln verliert in Unterzahl in Hannover 0-1. Die beiden Spitzenreiter in der Tabelle damit also ohne Punktgewinn am Wochenende. Und Schalke verliert gegen den neuen Kaiserslautern-Trainer zurück beim Jugendclub. Thorsten Lieberknecht bringt S04 zum Verzweifeln. Wie ordnen wir diesen Sonntag ein?
Also, ja, das Schneckenrennen um den Aufstieg, anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Der HSV, erst diese Niederlage, glaube ich, gegen Braunschweig war es, ne? Dann war es das 2-2, glaube ich, gegen Schalke. Und jetzt eben verliert man auch gegen Karlsruhe, was sich ja hier durch die Saison weg zeigt und was sich auch in den letzten Jahren immer gezeigt hat, gegen diese Teams aus dem unteren Drittel. Ja, da tun sich die Hamburger richtig schwer. Und was soll ich sagen, da kann man sich auch nochmal beweisen, weil man spielt ja auch noch gegen Fürth aus dem unteren Drittel, man spielt schon noch gegen Ulm aus dem unteren Drittel. Da kann man nochmal richtig schön auf die Fresse fliegen. Und scheinbar passiert das ja aktuell. Also man hat noch diese 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz vor Magdeburg. Aber das auch nur, weil Magdeburg eben gegen Hertha BSC Punkte liegen lassen hat. Sonst sieht es hier nochmal ganz anders aus. Aber es kann echt nochmal spannend werden, was den Aufstieg des HSV angeht. Sonst, ja, Köln will auch nicht aufsteigen. Verliert gegen Hannover, die ja schon eigentlich frühzeitig sich aus dem Aufstiegsrennen abgemeldet hatten. Aber selbst da sind es nur 4 Punkte. 4 Punkte. Also, unfassbar. Da können noch so viele Teams aufsteigen. Zu Schalke will ich mich nicht mehr äußern. Wir werden wahrscheinlich alle anderen Partien auch noch verlieren bei der Defensivleistung eines Marcin Kaminski, die ich wieder mir angucken musste. Ragnar Ache kann ein Faktor sein bei Kaiserslautern, der auch im Aufstieg einen Unterschied machen kann. Das will ich nur mal gesagt haben. Aber sonst habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, es geht gegen Paderborn am Freitag. Der HSV ist am Bölle zu Gast in Darmstadt, wo dann ja die Abschiedstour von Tobi Kempe beginnt. Die Lilienlegende wird sich verabschieden, das steht fest, wird nicht weitermachen. Seit 11 Jahren bei den Lilien am Start, eine Saison bei Nürnberg gespielt, zweimal mit den Lilien in die Bundesliga aufgestiegen, hat auch das entscheidende Tor 2015 gegen St. Pauli gemacht, auch den Klassenerhalt in der ersten Liga gesichert, bisher 283 Spiele für Darmstadt, da geht eine Darmstadt-Legende, das wird auch nochmal Thema sein, und Köln spielt gegen Regensburg und da wird das Unterhaching-Phänomen natürlich perfekt. Topspiel, Samstagabend, gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Das wird spektakulär. So, ich überlege gerade, haben wir noch was aus der zweiten Liga vergessen? Nee. Genau, ich kann noch mal kurz erwähnen, für die Drittliga-Freunde, schaut euch mal das Restprogramm von Waldhof Mannheim an und dann wünsche ich dem Waldhof alles Gute im Kampf um den Klassenerhalt. Wir sehen uns am letzten Spieltag in Bielefeld und dann gehen wir in Liga 1, denn auch dort hat wieder ein wenig was stattgefunden. Am 31. Spieltag die Münchner Bayern konnten ihren Meistertitel sicher machen, hat allerdings nicht funktioniert, denn Leverkusen schlägt die formstarken Augsburger, die somit in den letzten, ich glaube, 15 Spielen nur gegen Bayern und gegen Leverkusen verloren haben. Der Freitag startet aber mit einem anderen Spiel, über das wir zuerst sprechen müssen, Benni. Ich habe getickert. Stuttgart gegen Heidenheim. Wie überrascht warst du, als du am Ende auf dem Handy das Ergebnis gesehen hast?
Naja, wenn man sich auf was verlassen konnte in dieser Saison, dann darauf, dass man sich nicht sicher sein konnte, welche Mannschaft von Stuttgart man nun am Wochenende auf dem Platz sieht. Und VfB hat natürlich auch einen Haufen Chancen offen gelassen und ihre Möglichkeiten nicht genutzt. Und dann war es eben dieser wunderbare Treffer von Honsack, der den Unterschied ausmacht und Heidenheim damit natürlich auch ein Stück weit ins Träumen versetzt. Ne? Man hat sich jetzt ein bisschen absetzen können, 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und zumindest diesen Relegationsplatz ein wenig gefestigt. Dieser Sieg war nicht mit einberechnet bei Heidenheim, das kann man glaube ich sagen, aber er war enorm wichtig.
Freitag geht's gegen Bochum. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das wird auch enorm wichtig. Leverkusen mit einem 2:0 Pflichtsieg gegen Augsburger, die sich respektabel schlagen. Am Ende aber unter anderem durch das erste Startelf-Tor von Buendia in der Bundesliga 2:0 geschlagen werden. Die Bayern gewinnen und vollenden damit die Pflichtaufgabe gegen Mainz. 3:0, 500. Bundesligaspiel für Thomas Müller, auch im Trikot des FC Bayern. Also Revanche für das Hinrunden-Drama in der MEWA-Arena, aber eben noch kein Meistertitel. Das kann aber eben am kommenden Wochenende ja dann funktionieren. Chaos in Hoffenheim am Ende, trotzdem glaube ich mit dem Ergebnis, was Fußball-Deutschland ganz dienlich ist. 3:2 Auswärtserfolg für Borussia Dortmund, auch wenn es wieder eine schwere Geburt war. Jetzt Platz 6, Mainz nur noch 7. Wolfsburg, da geht die Trauerphase weiter. Ich glaube, wenn man Nico Mannstein fragt, sagt er Ähnliches wie Benjamin Scherb über den eigenen Verein. 0:1 Heimniederlage gegen Freiburg. Und dann noch 2 Spiele, die ein riesen Ausrufezeichen gesetzt haben. Kiel gegen Gladbach 4:3. Auch das 3 Punkte, die man nicht zwingend eingepackt hat. Unfassbare Szenen, die sich auch bei Christian Straßburger am Mikrofon im Einzelspiel abgespielt haben. Und hinten raus die Frankfurter Eintracht 4:0 gegen Leipzig. Also Gladbach hat gut gespielt und Leipzig, das sieht aber auch überhaupt gar nicht nach Champions League aus. Sagt übrigens auch Lothar Matthäus.
Na, wenn das stimmt, dann ja. Na, es ist, also Gladbach, muss man einfach sagen, selbst ein Punkt hier gegen Kiel, das hat ja selbst Wirkus gesagt, kann einen Unterschied ausmachen in diesem Kampf um die europäischen Plätze. Und das sah ja lange Zeit gut aus für Gladbach, aber nicht mal einen Punkt zu holen gegen Kiel und 4 Gegentore gegen den Tabellen-17. einzufahren. Boah, das tut wirklich weh. Und bei der Eintracht, das war ein echter Befreiungsschlag, ne, gegen den direkten Konkurrenten aus Leipzig, der ja vor dem Spieltag direkt hinter Frankfurt rangiert ist. Ja, und das war echt eine Demütigung. Also natürlich auch beschuldigt durch dieses Gelb-Rot von Bicciabu, in der, ich glaube, 50. Minute war es. Aber ja, Ansgar Knauf kann mal wieder treffen, sogar doppelt. Das gab es ewig nicht. Ekitike getroffen, Koch getroffen, der sich damit übrigens auch weiterhin beworben hat auf diesen auf einen Wechsel zu Dortmund, die ja durchaus interessiert sind. Also da passiert einiges bei Frankfurt. Und Kurs Champions League läuft gerade wieder ganz gut nach 1-2 Downern in den vergangenen Wochen.
Ja, genau. Also mal gucken, wenn Dortmund in die Champions League kommt, ist das verlockender zu wechseln. Ansonsten ist er natürlich in Frankfurt auch gerne gesehen. Gucken wir mal, was Kollege Koch da macht. Am Sonntag gibt es noch ein wichtiges 1:1. Es ist Bochum gegen Union und vor allem ist es der letzte Strohhalm, den der VfL jetzt hat am nächsten Freitag. Die können nämlich in Heidenheim tatsächlich die letzte Chance ergreifen, noch irgendwie da unten rauszukommen. Man ist jetzt Letzter, ein Punkt hinter Kiel, 4 Punkte hinter Heidenheim. Hoffenheim hat 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. St. Pauli punkte davor auch nochmal durch ein 0-0 gegen Bremen, die auch ihre gute Phase damit beenden. Aber ich glaube, Fußball Deutschland guckt jetzt erstmal auf Freitag 20:30 auf der Ostalb.
So ist es. Also, boah, es ist, die Bundesliga macht, wenn das die Meisterschaft noch ein bisschen spannender wäre, wäre diese Liga wirklich unfassbar spannend. Wir haben hier echt noch einiges, worauf wir hinfiebern können an den letzten Spieltagen. Also, ich glaube, gerade lohnt es sich wirklich, Bundesliga zu gucken, kann man durchaus sagen.
Ja, auch weil es die letzte Sky-Konferenz geben wird, ja, irgendwann in den nächsten Tagen. Das ist natürlich auch so eine kleine Nerd-Frage, die sich beenden wird, aber das ist Thema für einen anderen Podcast. So, Bundesliga lohnt sich. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, noch zahlreichen weiteren Sport, den ihr euch in dieser Woche angucken könnt. Wie immer, Benny empfiehlt ganz herzlich und befiehlt auch die Snooker-WM. Es gibt ein Spiel 7 in der DEL 2 um den DEL-Aufstieg. Es gibt unter anderem Tennis, wenn der Strom wieder läuft. Wir haben ganz viele hochspannende und hochklassige Spiele im Handball, im Europapokal, die ihr euch angucken könnt. Im Basketball, falls ihr nicht schlafen könnt, super. NBA-Playoffs laufen ebenso wie die NHL-Playoffs. Radsport am Donnerstag, den kompletten Feiertag im HR-Fernsehen verbringen. Das geht auch hervorragend. Die Formel 1 fährt wieder. Und über Fußball haben wir genug gesprochen. Also ich würde sagen, es lohnt sich und wir können uns auf nächsten Montag freuen.
Ganz genau und habt eine feine Woche dementsprechend. Genießt den Sport und übrigens das wunderbare Wetter in den meisten Teilen von Deutschland. Und bis dahin.
Adios.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.